Herzlich willkommen zurück bei Bombay Talkies. Zunächst einmal muss ich mich entschuldigen, dass das hier so lange gedauert hat. Wir haben diese Folge tatsächlich schon im März aufgenommen, aber ich war dann auch sehr lange krank und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen und ich wollte mir auch wirklich Zeit nehmen, die Folge richtig fertig zu machen. Wir haben dadurch jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit, auf ein paar Sachen hinzuweisen. Also am 29. Mai gibt es ein großes Konzert von Sonu Nigam, einem Sänger, den wir auch bei dem heutigen Film ehrlich gesagt drin haben. Und in den Wochen, Monaten darauf sind noch viele andere Konzerttermine oder Festivaltermine. Bitte schaut einfach mal bei ishq.de Kalender herein und dann könnt ihr auch mal sehen, was noch so alles stattfindet. Vielleicht ist da ja für euch irgendwas Spannendes dabei. Es ist echt einiges los. Also Sonu Nigam, Ende Mai, wir sind da. Also wir freuen uns.
I always feel that, you know, we are here to experience a 3.5 to 4 hours of absolute ecstasy, divinity through music. So it's not just for me. I'm not doing it for them. I'm doing it for myself and I'm doing it for us.
Wir machen das hier halt auch so ein bisschen nebenbei und brauchen dann die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser oder halt auch der Leute, die das wirklich auch hören wollen. Also teilt bitte, was wir machen oder gebt uns Feedback und dann freuen wir uns auf jeden Fall. Auch die heutigen Gäste, die wir jetzt hier dabei haben. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit denen den Film zu gucken und nochmal zu besprechen. Also viel Spaß mit der neuen Folge.
Are you guys ready? RRR!
Zunächst einmal muss ich ankündigen, beziehungsweise es gibt Grund zu feiern natürlich, 2 Oscars für indische Produktionen in der vergangenen Woche. Großartig. Einmal AAA oder RRR, über den hatten wir ja auch schon eine Folge, da muss ich nicht mehr groß zu erzählen. Geht einfach dahin zurück, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt. Und die Doku The Elephant Whisperer hat auch gewonnen. Es gab sogar eine Standing Ovation für Nacho Monato für die Performance. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass das indische Kino generell ernster genommen wird, auch hier im Westen endlich mal. Ja, ich würde jetzt sofort eigentlich mal den Dennis fragen, was er denn davon hält, weil du machst jetzt echt schon sehr lange YouTube-Kritiken zu indischen Filmen, aber ich finde, es könnte halt generell mehr passieren. Und ja, wie war deine Reaktion jetzt so zu diesem Oscar-Gewinn?
Ja gut, dann stelle ich mich erstmal vor. Ich bin der Dennis. habe vor ein paar Jahren schon mal auf YouTube ein paar Bollywood-Kritiken, generell Film- und Serienkritiken gemacht, weil also Bollywood bzw. der indische Film liegt mir sehr am Herzen und damals gab es so gut wie niemanden, also ich habe jedenfalls keinen gefunden, der auf Bollywood irgendwelche Bollywood-Kritiken, der auf
Deutsch irgendwelche
Bollywood-Kritiken gemacht hat und deswegen dachte ich, na komm, dann mache ich das jetzt mal und mal gucken, was sich so ergibt. Aber durch Arbeit und andere Probleme, wie auch immer, habe ich dann aufgehört mit den Videos und habe jetzt wieder damit angefangen, weil es eine ganz gute Zeit ist. Letztes Jahr ist ja AAA rausgekommen, dieses Jahr ist Pathan rausgekommen. Also Shah Rukh ist quasi zurückgekehrt, der jetzt auch 4-5 Jahre Pause gemacht hat. Und wie gesagt, dann kamen die Oscars, AAA ist nominiert. Nicht als bester Film, aber für den besten Song und den hat er dann auch gewonnen. Haben eine coole Performance abgeliefert auf der Bühne. Da war ich auch, obwohl ich kein Inder bin oder sonst was, aber ich war total stolz, kann man sagen. Und was ich ein ganz, ganz klein bisschen schade fand, dass die 2 Hauptdarsteller den Tanz nicht performt haben auf der Bühne. Ja. Aber sei es drum, da gibt es ja hier und da jetzt wird gemunkelt, warum, wieso, weshalb. Aber es war eine coole Performance, habe mich über den Oscar gefreut. Und meiner Meinung nach, und die ist natürlich sicherlich subjektiv, aber auch, ich versuche natürlich auch immer eine Objektivität mit reinzubringen, war es auch der beste Song so an sich. Also ich habe mich darüber gefreut.
Ja.
Gerade wenn man so die ganze Geschichte, was in dem Song quasi vor sich geht und dann der Tanz und so weiter. Wenn man das alles im Blick hat, dann war das schon cool.
Ja, ich habe es tatsächlich nochmal nachgelesen, warum sie nicht performt haben, weil es mich auch interessiert hat. Und ich glaube, es war wirklich, dass sie keine Zeit hatten, vernünftig dafür zu proben, weil theoretisch, man hat ja einen gewissen Perfektionismus auch, den man dann bei so einer Performance hat. Und gerade normalerweise bei indischen Award-Shows sind halt diese Auftritte halt mega fett und mega groß und ich glaube, wenn man das dann gerade auf einer internationalen Bühne dann einmal machen will, ja, dann will man es halt auch richtig machen Und ich denke, dann macht es auch Sinn, dass man dann sagt, nee, dafür haben wir jetzt nicht genug Zeit. Und finde ich auch ein cooles Statement, ehrlich gesagt.
Ja, ja, na klar.
gehen wir mal rüber zu deinem Gast. Deinen Cousin hast du mitgebracht heute für unser Blind Date zum indischen Kino.
Genau, ich habe meinen Cousin mitgebracht. Ich oder wir nennen ihn Mick und manchmal auch Alex. Mal gucken. Genau, also kommt nicht durcheinander. Er ist Filmfan, aber er kann sich vielleicht selber vorstellen. Und ich dachte, komm, als Filmfan, der sich aber trotzdem nicht so mit dem indischen Kino vielleicht auskennt, bringe ich ihn mit. Und weil es jetzt so das richtige Format dafür ist, dachte ich mir. Genau, und deswegen gebe ich mal ab an meinen Cousin.
Ja, hallo zusammen.
Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ja, Dennis hat mir erzählt, dass ihr diesen Podcast jetzt hier habt und daraufhin aber auch die interessante Rubrik, jemanden, der sich halt wenig mit dem indischen Film auskennt, hier einzubringen. Zu meiner Person kurz. Also ich denke mal schon, dass ich ein guter Filmfan bin, aber natürlich eher, also wirklich mainstreamig und westliche Filme und auch viel Fantasy und Horror und aber eigentlich, und ich sag mal, ich bin auch ein typisches Amblin-Kind. Also alle alten Sachen von Spielberg und Lucas und dann weitergehend James Cameron und so eine Sachen, das ist so eher mein Metier, wo ich so herkomme und wo ich mich relativ gut auskenne, sag ich mal. Aber ich fand's echt spannend, als Dennis jetzt ankam. Ich habe geschätzt 10 Jahren ungefähr. Da gab's eine Phase, wo ich wirklich mal so ein paar Bollywood-Filme auch immer geguckt habe. Auch vornehmlich durch Dennis. Weil er war halt quasi die einzige Quelle, so wirklich, wenn man noch andere Sachen haben wollte, außer RTL 2. Und die bringen 3 Filme und dann in Schleife. Und das war's von damals jedenfalls. Das fand ich halt wirklich gut, hat sich dann aber verlaufen mit der Zeit. Und es ist jetzt bestimmt fast so um die 10 Jahre her. Und jetzt kam halt diese Einladung und ja, ich habe einfach Ja gesagt, nur mal gucken.
Ja, noch nicht verraten, wie du es fandest, dann kommen wir gleich zu.
Nein.
Genau. Aber freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Freut mich auch, Dennis, dass wir das jetzt so gemacht haben. Ich denke, vielleicht können wir das häufiger machen, je nachdem, wie es heute läuft.
Na klar.
Und ich glaube, ich würde dann einfach mal kurz den Film vorstellen, den wir heute besprechen werden. Also, der Film startet Ende der 70er Jahre in Mumbai, wo die Hindi-Filmindustrie angesiedelt ist. Wir treffen unseren Helden Om Prakash Bakhita, gespielt von Shah Rukh Khan als Statist beim Filmdreh von Karz, wo Rishi Kapoor zu dem Song Om Shanti Om tanzt. Das ist auch der Filmtitel von unserem Film.
Der Statist will unbedingt Teil dieser Traumfabrik sein und seinen Lieblingsstar Shanti Priya treffen, deren Darstellerin übrigens bei den Oscars den Song Natto Natto vorgestellt hat. Doch dieses Privileg wird einem Mann wie ihm aus einfachen Verhältnissen nicht so leicht zuteil. Bis ein Filmzelt eines Tages in Flammen aufgeht und nicht der Star des Films, sondern Om Shantis Leben rettet. Diese ist nicht nur dankbar, sondern durchaus auch etwas geschmeichelt von seiner Verehrung. Leider stellt sich jedoch bald heraus, dass Oms Liebste bereits vergeben ist. Ihr Mann ist ein gieriger Produzent und der will natürlich mehr mit ihr verdienen. Die zwei kommen also nie zusammen und Om stirbt sogar bei dem Versuch, erneut ihr Leben zu retten. Ende? Natürlich nicht, denn Om Shanti Om ist keine Tragödie. Im Gegenteil, der Film ist ein einziges Fest. Und danach springen wir 30 Jahre in die Zukunft. Om wurde nämlich wiedergeboren und dieses Mal hat er den richtigen Nachnamen. Kapoor. So kann er nämlich auch bei mäßigem Talent locker Karriere machen, denn das bedeutet, dass er Teil einer berühmten Filmfamilie ist. Aber eines Tages fängt er an, sich an sein vergangenes Leben zu erinnern. Genau zu diesem Zeitpunkt, als der Produzent Mukesh, der mittlerweile Mike genannt werden will, aus Hollywood zurückkehrt. Om plant daraufhin mit einem filmreifen Plan, seine Shanti zu rächen.
Und dann würde ich jetzt sofort eigentlich zurückgeben. Wie hat dir denn der Film gefallen? So der erste Eindruck.
Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Spätschichtwoche hinter mir. Das heißt, ich habe dann immer erst so 23 Uhr Feierabend und bin dann dementsprechend immer so halb zwölf rum zu Hause. Manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher und so. Denn Dennis hat dann am Dienstag diese Woche diesen Film vorbeigebracht. Und ich dachte, oder was, Mittwoch, weiß ich gar nicht mehr. Und jedenfalls habe ich dann geguckt und dachte, oh, mein Gott, das ist typisch Bollywood, der geht 3 Stunden. Wie sollst du das hinkriegen bis Samstag? Wenn du noch arbeiten musst, irgendwie würdest du noch ein bisschen schlafen und so eine Sachen. Und hab ihn direkt an dem Tag dann reingeschmissen. Und dachte, komm, guckst wenigstens die erste Stunde und dann schauen wir mal.
Bis zur Intermission.
So. Der Film fängt an. Und ich muss sagen, es war halt so ein ganz, ganz für mich typisches, klassisches Bollywood-Filmchen. Also er fängt an, ist teilweise sehr slapstickreich, teilweise super bunt, hat total fröhliche Lieder, total liebenswürdige Charaktere. Und dann kommt diese Feuerszene, wo ich denke, okay, die ist ungeachtet dessen, die ist aber echt schon gut gemacht. Der Film geht weiter. Dann, wie sie sie so kennenlernen und dann auch, wie er sozusagen diesen einen Abend mit ihr verbringt und auch die Lieder dazu und so eine Sache. Und sagt, Mensch, das ist wirklich schön. Und den hat er auch so eine, dann kriegt der Film aber auch durch die Musik diese Melodie noch hinten rein, die dann auch wirklich vom Orchester im Laufe des Films immer mehr aufgenommen wird und so eine Sache. Und das fand ich schon wirklich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, und dann ging es weiter, bis halt dieser Produzent in den 70ern mit ihr zusammen ans Set fährt. So, und dann die große Tragödie, die passiert. Und ich blieb echt gefesselt einfach am Fernseher. Also das hat mir richtig, ich dachte, mein Gott, das sieht so gut aus. Und dann, weil, wie gesagt, weil das zusammenspielt, die Schauspieler, die Kameraarbeit, die Musik dazu, die wirklich, also ich rede davon und kriege jetzt schon Gänsehaut wieder davon. Also, weil das halt so gut passt alles. Also wirklich von der Komposition, von allen Medien hervorragend. So. Tja, und Shah Rukh Khan stirbt einfach. Bup. So. Na gut. Das ist ja interessant. Und sie offensichtlich auch. Also, das geht ja schon wieder weiter. So.
Nee, das weiß man an der Stelle noch nicht so ganz.
Was. Ja, eben. Dann kommt eine erste Schwarzblende, so wie er jedenfalls war, wie denn die ganzen Nachrichten überbracht werden, mit allem drum und dran. Und wie der damalige Superstar, der Kapoor, der sozusagen das Kind bekommt. Und da dachte ich schon, ah, okay, da wird es doch irgendwas
geben. Moment mal, Indien, Wiedergeburt.
Ja.
Und dann, ja, also das sind, wie gesagt, ich komme ja aus dieser Fantasy-Horror-Ecke und dann ist es natürlich auch naheliegend, wenn man dahin blickt, dass man so eine Sache mit reinbringen kann. Und ich habe dann wirklich weitergeguckt und dann hast du natürlich diesen totalen Schwenk, wie er früher war als Statist und jetzt so als mittelprächtiger Superstar, der ein kleines Arschloch ist, aber naja, schauen wir mal, wa? Und ich war zu dem Zeitpunkt, war ich auch wieder, da war ich wirklich wach und habe weitergeguckt und war dann aber auch tatsächlich wieder so, okay, jetzt komm, machst du hier noch 10 Minuten oder so, geht weiter. Und dann fahren sie an das Filmset, das abgebrannte Filmset, was sie wieder benutzen. So. Und dann kam dieser Moment, wo plötzlich so eine, wie kann ich das am besten nennen, so eine kleine Horrorspitze reinkommt.
Ja.
Und dann sozusagen ihr Geist sozusagen da. Und ich dachte, hallo? Das fand ich richtig gut. Ja, was soll ich sagen? Es wurde dann 4, weil der Film war dann zu Ende. Ich habe ihn also wirklich dann direkt komplett am Stück hintereinander weggeguckt, mitten in der Nacht. Und er wurde wirklich immer besser. Also der ganze Anfang, alte indische Filmschaffkunst sozusagen, dann wie die Charaktere sich entwickeln, was passiert, wenn der überschwenkt sozusagen zu 9, wie das gemacht wird und mit allem drum und dran. Aber das Beste war dann tatsächlich, dass auch nicht nur die Geschichte, sondern auch die Songs, dass sich auf die Songs tatsächlich bis zum Ende hin gesteigert haben. Wir haben ja zwischendurch diese gigantische Party, wo so viele echte Superstars noch aus der Zeit immer ihre Auftritte haben und so eine Sachen. Also ich kenne ja wirklich nur eine Handvoll Leute oder denn auf dem Fall Gesichter. Aber die ich gesehen habe, ich habe sofort gelächelt und dachte, boah, das war ja schön. Ach, guck mal, die kennst du ja auch. Ah ja, den hast du auch schon mal gesehen. Und dann so, ah ja, sind die, wie die so alle auftauchen. Dieses Party-Feeling, das hat so voll auf mich übergeschwappt. Also das war, und ungeachtet der Uhrzeit und dass ich halt schon 8 Stunden arbeiten war und halt, wie gesagt, das war dann halt mitten in der Nacht um, weiß ich nicht, zu der Party im Film war es dann wahrscheinlich bei mir hier auch gerade so 2:30 oder so im Dreh. Aber das, und dann dachte ich, okay, das ist jetzt das wahrscheinlich das Glanzstück des Films. Also das wird den Film jetzt wahrscheinlich ausmachen, diese Szene. Aber nie. Sein Plan mit seiner Familie, mit seinem Freund, also mit seiner Mutter, denn die gefundene Schauspielerin, also diese denn als Schauspielerin benutzen, um den Produzenten sozusagen reinzulegen. Und als dieser Song dann startet, wo er dann sozusagen so von der Decke runterkommt mit allem drum und dran und dann auch wieder diese Kombination aus, er erzählt einfach quasi nochmal den ganzen Film, er erzählt nochmal die ganze Geschichte, was bis dahin passiert ist. So, zeigt das so wunderbar. Die Original Shanti ist immer mal kurz zu sehen, denn wieder umsteht auf die Schauspielerin und man erkennt immer dann, wer wo ist. Das ist so gut gemacht, wenn der Produzent erst sozusagen mitkriegt, was gerade Phase ist und das. Und wie dann sozusagen nochmal das Orchester mit reinkommt und dann nochmal sozusagen in eine andere Tonlage, aber viel epischer und majestätischer sozusagen nochmal dieses, ich nenne es jetzt mal diese Liebesmelodie so einspielt von dem Abend, den sie vor 30 Jahren damals hatten und so eine Sachen. Das war so unglaublich gut. Also ich fand's wirklich toll. Also richtig, richtig toll. Und den nächsten Tag im Labor hatte ich Dennis tatsächlich auch schon erzählt. Habe ich einfach über dasselbe Tablet, über das ich jetzt hier quatsche, habe ich einfach in meinem Labor die ganze Zeit YouTube an der Hörte diverse Lieder nochmal aus dem Film oder die ich von damals noch kannte, einfach laufen lassen. Und ja, komm, hier mach mal. also ich war wirklich total, total happy und ich muss sagen, es ist ein absolut grandioser Film. Also ich finde den wirklich, wie gesagt, die erste Stunde 20 Minuten heißt halt so ganz klassisch. Und dann dieser Twist, dieser Umschwung und wie sich dann alles zu dem Höhepunkt zuspitzt und so eine Sachen. Es ist wirklich, also ich bin absolut begeistert. Also wirklich toll. Und die Schauspieler, hallo. Also Shah Rukh Khan, da muss man ja nichts sagen.
Ich glaube, Dennis kann da schon was zu sagen. Aber
kann Dennis, ja, genau. Ich kann ja nicht mal abgeben hier und nicht die ganze Zeit nur labern.
Nein, es ist schön.
Nee, ich finde es super, super.
Ja, ja, voll gut. Also ich meine, das hatte ich ja auch schon oft, dass man dann einfach zu Ende gucken muss. Das ist ja einfach schon mal eine super Reaktion. Aber Dennis, ja, sag erstmal, du hast den ja auch im Prinzip vorgeschlagen. Ich habe sofort gesagt, ich bin sofort dabei, ist einer meiner Lieblingsfilme. Also erzähl mal, was war dein Gedanke dahinter?
Ja, ich musste mir erstmal auch eine Folge von Bombay Talkies anhören, wo dieses Konzept vorgestellt wird. Ich habe dann die RRR-Folge quasi gesehen, dieses Blind Date mit einem indischen Film. Und habe es mir nochmal von dir erklären lassen, weil ich es erst nicht verstanden habe. Und dann dachte ich da tatsächlich sofort an Mick. Und habe natürlich einen Film gesucht, der ihm gefallen könnte. Ja.
Also mit dem Horrorelement hat es ja schon echt gut geklappt.
Also zum einen haben wir jetzt diese Oscar-Woche gehabt quasi. Das heißt, im Film gibt es ja auch den Filmfare Award, also deren Oscar. Dann ist es ein Film über Filme machen sozusagen. Der feiert das Kino an sich ab. Speziell den indischen Film, aber auch grundsätzlich. Das ist wieder so ein Film, wo man sagen kann, was für eine Macht das Kino hat letztendlich, wie auch in Once Upon a Time in Hollywood. Und der Film könnte tatsächlich auch so heißen, Once Upon a Time in Bollywood. Ne? Nur nicht von Tarantino directed, aber so im Prinzip. Und ich weiß, dass Mick ein Fan von dem Film war oder ist, also von Tarantinos Film. Und auch die Scream-Reihe toll findet, wo ganz viele Meta-Gags und so weiter passieren. Und wenn es um Meta-Gags geht oder selbstreferenzielle, und dann ist mir der Umstand hier in den Sinn gekommen. Und weil er mit so vielen Bollywood-Klischees spielt, sie aufbricht und ne, und das haben die anderen Filme halt genauso gemacht. Also jeder zweite Satz, jede zweite Szene ist eigentlich eine Anspielung auf irgendwas in den 70ern, später dann auch. Und ich dachte, da war so ein kleines Restrisiko mit verbunden, weil, hey, wie, also du zeigst jemanden Om Shanti Om, der noch nicht allzu viele Filme gesehen hat aus dem indischen Bereich. Mhm. Boah, das könnte ihn echt überfordern, ne? So viele Songs, so viele Tanzsequenzen. Dann muss man natürlich auch sagen, dass die erste Stunde und oder die ersten anderthalb, wie auch immer, ja sehr von diesem Slapstick lebt, sehr von dieser Hommage, ne? Mhm. In den 70er Jahren auch diese melodramatische Mutti da immer. So, und dann, wenn die Musik so einspielt und auch Shah Rukhs, sag ich jetzt mal, Schauspielstil ist ja völlig drüber. Ist ja völlig drüber in der ersten Hälfte. Aber bewusst und mit Absicht gezielt. Und das dachte ich, okay, oh, könnte ein bisschen befremdlich wirken, ne? Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt so gut angekommen ist.
Ja, voll.
Einfach weil dann ja. Halt dieser Twist kommt und der Film hat ja eigentlich ein paar Twists. Also sowohl in der Mitte und dann am Ende. Wir haben zwar jetzt in dem Sinne alles schon vorweggenommen, aber ich meine, der Film ist 17 Jahre alt. Von daher ist das ja völlig in Ordnung. Und wenn mir jemand sagt, naja, Om Shanti Om ist ja jetzt auch nur so ein ganz normaler Bollywood-Film, heißt halt eine Liebesschnulze, da würde ich sagen, also bei weitem nicht, aber wirklich, also zum einen Comedy ist dabei, eine Liebesgeschichte ist dabei, sogar zwei, so halbwegs, es ist sehr märchenhaft aufgezogen alles, auch mit der Musik, mit den Kostümen und alles, es ist so schön, die ganzen Sets sind echt, also waren echte Sets, die man gebaut hat, ja, so in der ersten Hälfte als auch in der zweiten Hälfte, sieht man im Making-of, wunderschön. Dann geht es sogar in Richtung Haunted House Horror so ein bisschen und eine Geistergeschichte. Also der Film hat so viele Elemente, so viele Einflüsse, so viele Genre, die hier zusammenkommen und alles ergibt ein großes Ganze. Mhm. Und dann spielt der Film halt auch noch mit, auch so ein bisschen mit einem so Remake-Anleihen, ne? Weil du hast Cards schon erwähnt. Und dann gibt es noch einen anderen Film, irgendwas mit M, aus den 50er Jahren, ich glaube mit Dilip Kumar.
Man
weiß
nicht genau. Aber jedenfalls Bimal Roy und es war auch so Reinkarnationsfilm. Ja.
Richtig. Und dann auch, früher gab es dieses Subgenre im indischen Film, Reinkarnation, und das wird ja sogar im Film angesprochen. Ja, will doch keiner mehr sehen, das sind so alte Geschichten, hallo. Ne? Und dann kommt mal wieder so ein Film, wo es genau darum geht, also im Kern total indisch. Und dann auch so ein bisschen halt Fantasy-mäßig. Und da dachte ich mir, oh, das könnte ihm, glaube ich, gefallen. weil er mag so dieses Selbstreferenzielle. Und halt das Kino an sich. Und Om Shanti Om ist absolut, also grandioses Kino. Grandioses Kino. Und das, was Nick schon gesagt hat mit den Songs und alles, gerade denn der Song, wo er nochmal alles komplett Revue passieren lässt, den ganzen Film nochmal darstellt, meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Highlight. Also das müsste man auch laut machen, im Kino sehen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja.
Also meine Nachbarn werden sich gefreut haben zu der Zeit. Ich war nicht leise.
Ja, klar, bis 84.
Und im Kern ist es ja nicht mal eine Liebesgeschichte, sondern eher ein Revenge-Flick. Ist ja eher ein Rachefilm.
Es ist eher ein Rachefilm, ja.
Und das mit so vielen Referenzen, das ist, die ich heute natürlich noch mal viel mehr wertschätze und verstehe als damals. Mhm. Damals habe ich den Film gesehen, boah, habe ich so auch noch nicht gesehen. Krass.
Aber es und funktioniert jetzt, auch so, ne? Also das
genau, funktioniert ja. Auch so. Also es ist, der Film ist, glaube ich, ein guter Einstieg, auch wenn man vielleicht da überfordert wird und definitiv nicht alles versteht, aber ne, wenn man denn mal drin ist, dann funktioniert er auch so. Und dann, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr denn mit dem indischen Film befasst, dann guckt man Om Shanti Om nochmal und dann aber nochmal mit einem ganz anderen Blick drauf. Ja, und das finde ich, und ist sogar leider, was heißt leider, aber na doch in dem Fall leider, ist das sogar eine realitätsnahe Geschichte, kann man sagen. Denn es gibt wo bestimmt irgendwo da draußen, ne, den Industrien und so weiter, große Produzenten, wer auch immer, wo sowas passiert, sagen wir es mal so, und wo das auch vertuscht wird.
Ja, also generell, es gibt ja so gewisse Mythen, die so in der Welt sind und genau. Man kann sich sowas gut vorstellen. Also das Witzige ist ja gerade, dass die indische Filmindustrie ja nicht davor zurückschreckt, auch so negative Geschichten auch einfach mal auf die Kinoleinwand zu bannen.
Genau.
Da schaut man dann schon auch hin. Also ich denke, da wird auch noch mehr kommen in der Richtung. Oft gibt es diese Produzenten in Filmen, diese schwierigen Typen, die dann. Und hier finde ich halt auch total spannend, dass es halt auch so ein Typ ist, der dann auch so irgendwie mit Hollywood dann immer kommt und irgendwie so
der sich dann auch, genau, der sich dann auch noch für was Besseres hält. Naja, in Hollywood nennt man mich Mike. Und das ist so typisch, ne? Der Film ist eine ganz, ganz gute und schöne Beobachtung, was die indische Industrie angeht und auch sogar Hollywood.
Ja. Wenn ich was sagen darf. Also genau aus dem Grund, also die Anfangsgründe, die du genannt hast, wieso der mir wahrscheinlich gefallen würde sollen, wie immer, dass es halt genau um die Filmbranche geht und mit allem drum und dran, war mir sofort klar. Als der Film anfing und es ging darum, dass es an einem Filmset oder mehreren Sets spielt oder es geht ums Filmemachen per se, und so solche Sachen, da hat er mich ja schon gehabt. Da ist es.
Aber der Film muss ja immer noch gut sein. Also.
Genau. Und ich sage mal, ich war in dem Sinne jetzt auch nicht überfordert mit dem, was da alles auf mich einkam. Ich brauchte nur tatsächlich einen Moment, um es richtig zu deuten. Mhm. Weil auch wenn man den Film jetzt zum ersten Mal sieht und ich sage mal, ein gewisses Filmwissen mitbringt oder so, denn schafft es die Regisseurin mit den Szenen und den Bildern und die Schauspieler mit dem, wie sie agieren, dass sie dir das trotzdem, dass sie dieses Selbstreferenzielle und diese, okay, in der Zeit war das halt so, in der Zeit so und, dass die dir das genau so, aber auch zeigen, ohne es auszusprechen. Also die zeigen dir quasi indische Filmgeschichte, also mit den Mitteln von heute das damalige sozusagen neu aufnehmen und so eine Sachen. Also gerade zum Beispiel auch dieser Cowboy-Kampf und so eine Sachen. Also es ist ja wirklich Comedy pur. Es ist ja so ein Plüschtiger da angeflogen worden. Also das fand ich alles klar. Okay, da gibt es einen Superheldenfilm. Da musst du übrigens sehr schmunzeln mit der Musik, weil da war plötzlich die Musik von Indiana Jones mit bei, hier Indian Marine Theme. Ja. Denn später im Film war dann, aber ich weiß gerade nicht mehr bei welcher Szene, ich glaube, da war sogar ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz, ein Segment vom Herr der Ringe Soundtrack mit drin. Mhm. Aber nicht eine von den Hauptthemen, sondern halt eine, was im Hintergrund so ein bisschen rauscht.
Nee, wo wir gerade dabei sind, also es gibt ja auch, glaube ich, in der bei der Award-Veranstaltung, da ist auch diese Szene mit Akshay Kumar, wo diesen Kehlani-Film macht, dieser Kopffilm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Kopie von...
Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen bei dieser Awardshow, wer da was kommt und welcher Film was kriegt und so nachher. Plötzlich, dann gab es wieder den Soundtrack von, ich glaube, Kutsch Kutsch Hoda He oder der ganz kurz angespielt wird, in einer winzigen Szene, aber mein kleines Filmgedächtnis hat mir gesagt, ey, das kennst du. Überleg mal, das hast du schon mal gehört. Das ist so eine Sache. Und dann, wie gesagt, dann war mir halt so klar, dass, okay, ich kenne mich zwar jetzt mit dem indischen Film nicht so aus, aber alles, was ich jetzt sehe, ist so selbstreferenziell und so spiegelnd über die letzten wahrscheinlich, ja, von den 70ern bis jetzt in den Filmemacher, also bis zu dem Zeitpunkt, wann der Film rauskam, 2007. So, also 40 Jahre indische Filmkunst wurden da im Prinzip gezeigt. Und das war mir dann tatsächlich aber auch klar, dass es bewusst so ist. Also ich hab dann auch den Tag danach habe ich dann wirklich auch die Bonus-Disc reingeschmissen und mir Making-of angeguckt und geschnittene Szenen und solche Sachen. Und ja, komm, da erzählen sie es dir ja auch wirklich direkt, wo, so, guck mal, das war da und da, die Autos von aus der und der Zeit gehören dem sogar. Und die
konnte man auch mit rein. Man will mir gar nichts mehr erklären, was soll denn das? Nein, das ist super.
Also, das fand ich, und vor allen Dingen, was ich richtig geil fand, das waren halt echte Sets. Also das, was Dennis auch gesagt hat, man sieht wirklich, dass die gebaut wurden und dann sieht man es natürlich auch im Making-of, quasi diese gigantische Villa, die sie da einfach hingestellt haben, um das alles zu machen und zu drehen und so Sachen. Und Es gibt digitale Effekte, also vor allem bei den Feuersachen, aber dass tatsächlich auch so viel Feuer am Set war, das fand ich echt beeindruckend. Und dass die Leute dann da wirklich selber rumgesprungen sind und auch schau selber gebrannt hat und so eine Sachen und so eine, da ich sag, ja komm, das ist auch, kannst du ihn ja nur noch mit Tom Cruise vergleichen. Also wenn einer sozusagen seine in den letzten 40, 50 Jahren sozusagen Filmkunst sozusagen gefühlt gemacht hat, dann spielen die ja quasi fast auf einer Wellenlänge mit dem, was sie damals gezeigt haben, wie sie sich entwickelt haben, was sie heute noch bringen und so eine Sachen. Also es ist absolut beeindruckend. Also toll.
Hm? Ja. Um mal den Bogen zu heute zu schlagen tatsächlich. Ne? Also Shah Rukh Khan als Actionheld sieht man ja da auch schon so ein bisschen. Ne? Also ich finde, Farah Khan ist so die Regisseurin, die ihn in der Vergangenheit schon am meisten auch wirklich in die Richtung auch wirklich inszeniert hat. Jetzt mit Pathan geht das richtig ab. Und dann kommt noch Jawan dieses Jahr und das wird auch nochmal ein richtiger Knaller. Da bin ich jetzt auch schon gespannt drauf. Und auch ganz spannend, im Prinzip, also was ich auch total cool finde, war zum Beispiel die Sets bei dem ersten Film eigentlich schon. Also ich meine, ich bin totaler Fan auch der ersten Hälfte oder so. Vielleicht ist es auch mehr, wenn man halt die 70er-Jahre-Referenzen kennt, dass man dann sofort schon denkt, oh wow, geil. und ich finde es einfach total mega, dass die dann einfach so ein Schwarz-Weiß-Set auch gebaut haben. Also nicht, dass du dann im Nachhinein einfach die Farbe rausgenommen hast. Nein, 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 du hast wirklich das Set gebaut. Und der Typ, der das Set gebaut hat, das war der auch die Sets von Bahubali zum Beispiel gemacht hat. Und von dem Regisseur, dessen Song jetzt auch bei den Oscars prämiert wurde. Also da können wir die Brücke schlagen. Das ist alles schon, die Leute gab es damals schon, die waren schon damals mega gut in dem, was sie gemacht haben. Und ich finde es einfach großartig, dass es jetzt auch mal endlich gewürdigt wird. Und ich finde es einfach, also ich bin erstaunt, dass du, wenn du schon indische Filme jetzt schon ein bisschen gesehen hast, dass du den jetzt nicht kanntest, weil das ist halt echt für mich so Nonplusultra-Mainstream-Bollywood, wo einfach alles drin ist. Ja, du hast so einen Rausch, du wirst so reingezogen und genießt einfach. Also, und ich meine, klar, bei dem Film ist es halt auch so, man muss halt ein bisschen draufstehen, glaube ich, weil wenn da so eine 10 Minuten lange Songsequenz kommt, wo jeder Star einzeln abgefeiert wird.
Da war es tatsächlich für mich immer so interessant, okay, wer kommt jetzt? Kennst du nicht? Und dann kommen die ganzen Mädels aus den alten Shah Rukh Khan-Filmen und wenn dann, also gleich die erste, die ja kommt. Und so, also super. Das fand ich dann wirklich eher so spannend. Mir ist es gar nicht aufgefallen, dass der Song dann so lange geht tatsächlich, weil ich einfach so drinne war und ich saß so, ach Gott.
ist ja auch wieder so ein schöner Querverweis zu dem, zu den Stars an sich, ne? Die sind ja Party-People, ne? Die sind ja Party-Menschen und auch die Stars, die man da sieht, die sieht man ja öfter quasi, ne? Oder damals auch in den Club und so weiter. Und hier hat man halt so eine 10-minütige Tanzszene gemacht mit auch individuellen Choreografien angepasst an den Paaren und an den, sag ich jetzt mal, von den anderen, ne, wenn männliche Superstars dann auch noch erscheinen, immer sehr individuell choreografiert.
Ich dachte mir auch, dass es wirklich denn dementsprechend ist, wann die mal welchen Film zusammen gemacht haben, dass es daran angepasst wurde, wie sich wer einbringt und wie wer mit zum Beispiel auch Shah Rukh Khan interagiert. Also bei Kajol und Shah Rukh Khan zum Beispiel war es so sehr eindeutig. Mm, yeah. Aber auch gleich am Anfang, oh Gott, ich weiß aber leider den Namen, Rani, ist es die erste, die reinkommt?
Ja, ja,
okay. Rani. Das war auch halt so, okay, genau so, wie die sich gerade in dem Moment angucken, wie die Kamera rumdreht, wie die sich bewegen und so eine Sachen, das ist schon mal vor langer Zeit passiert, als die zusammen einen Film gemacht haben, in ziemlich exakt derselben Art und Weise. Und wahrscheinlich wird es dann bei all den anderen genauso sein, dass die immer an irgendetwas daran angeknüpft haben oder interpretiert haben, was die halt einfach schon mal so genau zusammen gemacht haben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Doch, das ist zum Teil so. Ich glaube nicht bei allen vielleicht unbedingt, aber weil es muss ja auch irgendwo die Choreografien sind einfach wahnsinnig viele.
Ja,
also,
ja.
Ich glaube wirklich, das wollte ich eben sagen, ich glaube, es sind wirklich die meisten Stars in einem Film, wirklich in einem indischen Film zusammen.
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht, also Lakhvar Chance hat auch recht viele, aber ich glaube, oben stand hier oben sind tatsächlich die meisten und das liegt auch daran, dass, wie gesagt, Farah Khan ist ja die Regisseurin und sie ist ja eigentlich auch, sie war vorher Choreografin, sie hat dann erst drei Filme auch gemacht. Also ich finde, es ist echt langsam mal in der Zeit, dass sie nochmal einen macht. Ja. Aber dadurch, dass sie halt wirklich sehr viele von diesen Stars halt auch mit ihren Choreografien groß gemacht hat, im Grunde, also kommen die, glaube ich, einfach sofort, wenn sie ruft. Also, und das sieht man halt da. Und sie kann es einfach. Und das Ding ist, ich glaube, also wir waren auch mal an einem Filmset, bei einem Filmdreh in Indien. Und das war dann auch ein Songdreh. Und da ist mir dann auch klar geworden, ja, im Prinzip, die Choreografen sind die Regisseure dieser Songs. Also, von daher macht es total Sinn, dass viele von denen dann später dann halt auch Regie führen, dann bei einem eigenen Film und so. Aber ja, deswegen, und dann geht das halt sehr schön ineinander. Du hast halt die Motive der Songs, dass die immer wieder auftauchen und sowas. Und ich finde, das macht es total aus. Und deswegen ist das ein super Beispiel für mich einfach für einen indischen Film. Und wenn man es so macht, also wenn man ein Musical macht, ich finde Hollywood-Musicals finde ich im Vergleich echt gut. Sie hat natürlich auch Referenzen, Grease oder Singing in the Rain oder sowas. Da sieht man manchmal, dass sie das auf jeden Fall auch kennt und wertschätzt und so. Aber ich finde trotzdem, dass das indische Kino das auch nochmal auf ein anderes Level hebt. Und ich finde auch, einfach weil es bei denen Standard ist. Also es gibt einfach eine andere Messlatte, was Songs angeht. Und da heutzutage vor allen Dingen, also ich meine, früher war das vielleicht anders, aber heutzutage kann man da nicht so schnell mitmachen, sage ich mal.
Das stimmt, ja. Ja.
Deswegen, also ich fand auch bei den Nominierten, bei den Oscars, also für mich, ich finde, Indien sollte einfach jedes Jahr dabei sein. Also haben sie auch alle was davon, weil man hat dann eine schöne Show. Aber ja, deswegen, so also das.
Ja, gerade weil halt auch die Songs wirklich ein integraler Bestandteil der Story meistens sogar ist. Also ob man jetzt hier...
Nicht immer, kommt, ja, aber... Ja.
Nicht immer, aber oft... Alleine jetzt hier in Om scheint die Om, der Song, wo er nochmal alles quasi zusammenfasst, mega. Und auch der RRR-Song, der denn den Oscar bekommen hat dieses Jahr, da wird ja eigentlich eine ganz, ganz große Geschichte erzählt. Ne? Über diese Bruderschaft sozusagen und dann die bösen Engländer, die kommen und dann die Frauen und so weiter und so fort. Und dann dieser Tanzbattle, was ja quasi wirklich ein Tanzbattle ist. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool gemacht und ich finde es einfach schön, dass Indien jetzt mal, wie lange machen sie schon Filme, genauso lange wie Hollywood, über 100 Jahre, dass jetzt endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, beziehungsweise nicht Aufmerksamkeit, sondern Anerkennung bekommen, auch bei solchen Verleihungen. Ich meine, es gibt bisher nur, glaube ich, 3 indische Filme, die mal für den Oscar nominiert waren, nie gewonnen, unter anderem damals mit von Aamir Khan, Lagan, ganz großartiger Film. Und das ist mir deutlich zu wenig. Ich hoffe, dass es einfach ein bisschen mehr wird, ein bisschen mehr Toleranz auch, was die Academy angeht, nicht so eine elitäre Gruppe sozusagen. Und deswegen ist das ein Fortschritt, finde ich.
Mhm. Ja, dazu sind aber die Oscars wahrscheinlich viel zu westlich gefußt in dem, wie sie entscheiden, was wann reinkommt. Ich meine, du hast ja nur die Kategorie, okay, bester ausländischer Film. So.
Naja,
und das ist so, das ist so selten, dass dann halt tatsächlich solch ein Film dann auch weitergeht. Also das wird sich so schnell auf keinen Fall ändern. Also du wirst der Politik wegen, in dem Fall ja, wie sich das immer so entwickelt, wirst du immer mal wieder Sachen reingeschmissen bekommen. So, hier, guck, da haben wir doch, war, damit das alles politisch korrekt ist. Aber gerade was den Rest sozusagen an Entscheidungen angeht oder so, ist halt fragwürdig. Und andererseits, wie viele amerikanische Filme oder westliche Filme werden in Indien nominiert und kriegen Preise?
Also Titanic ist recht beliebt in Indien. Und Marvel-Filme und sowas kommt schon auch mega gut an. Also das ist jetzt auch,
mal ja, sie kommen dabei gut an und ziehen Zuschauer, aber kriegen sie auch Preise?
Nee, kriegen sie meinen besten Film? Das, kriegen sie meinen besten Regisseur? Das sieht eigentlich Hollywood einfach gar nicht.
Genau. Und, genauso wird es halt auf beiden Seiten sein. Also jeder hat sozusagen seinen Stützpfeiler, auf was er sich aufbaut und worauf er halt hauptsächlich achtet. Das hat immer ein Flair, das wirkt immer gut. Aber im Endeffekt ist es ja wirklich nur ein Handgeben von einem zum anderen und so Sachen. Also, okay, du hast halt auf einem Platz unglaublich viele Stars, kannst du alle mal kurz filmen, alle ziehen sich total schick an, manche greifen daneben. Und dann Und ja. Dann, aber ja, ich finde dadurch, dass es halt auch so eine riesen Diskrepanz gibt, welche Filme was gewinnen, wow, im Gegensatz zu welche Spiele haben tatsächlich viele Fans und Sachen eingespielt. Okay, das ist halt so, es sollte dann halt noch mehr andere Kategorien geben, wahrscheinlich, oder so. Oder mehr, ich sag mal wirklich, von den Zuschauern vergebene Preise und nicht von gewählten Filmemachern oder Filmkritikern oder so eine Sache. Die können ihre Preise haben und dann sollten die Zuschauer, die tatsächlich das Geld einbringen, damit weitere Filme gemacht werden, die sollten auch dann mal einen Preis vergeben und dann sagen, okay, das war der beste Film, das war der beste Schauspieler, das war die beste Musik und. Fände ich halt nur fair.
Ja, weil dafür gehen die ja ins Kino im Prinzip. Also ja, wir wissen ja schon, welche Filme populär sind. RRR oder AAA hat das halt nicht gebraucht. Der ist schon super mega populär, also weltweit. Und generell, sowohl in Indien als auch in Hollywood, ich finde auch wirklich diese ganzen Awards so viel, so aussagekräftig sind nämlich. Nee, letztendlich ist es ja alles auch subjektiv. Und ja, das, auch für ein Filmmagazin zum Beispiel, wir machen ja auch ein Filmmagazin, das ist halt alles eine Meinung von einem Redakteur oder einer, ja, Redakteurin. Und letztendlich muss jeder das selber entscheiden, aber deswegen finde ich halt auch, es ist total wichtig, dass wieder mehr über indische Filme geredet wird. Und sowas wie Oscars hilft natürlich mega. Und ab und zu mal da drin zu sein, ist, glaube ich, schon wichtig, dass man da irgendwie, ja.
Ja, ja. Und es gibt ja auch immer lustige Momente, aber Dennis erst.
Nein, also, ich gebe ja auch tatsächlich gar nicht so viel auf Verleihung oder sonst was. Ich gucke es mir trotzdem immer noch gerne an. Und das, was Mitch schon gesagt hat, alles schien sich schick an. Und ich mag auch diesen Glamour und Glitzer und alles. Ich bin dafür gerne, also zu haben, sowohl in Hollywood als auch in Bollywood. Aber der Oscar ist halt dieser riesengroße Preis, ne, dieser Weltpreis. Und die Academy schmückt sich ja auch manchmal oder hin und wieder mal mit, ja, alle Filme sind willkommen und so weiter. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen heuchlerisch, wenn dann,
ja,
wenn dann die indischen Filme sozusagen eine Industrie, die ebenso groß ist wie Hollywood,
mindestens
mal im Laufe der 100, 150 Jahre nur dreimal nominiert wurden. Also das finde ich dann schon so ein bisschen,
ein bisschen frech
und verheuchelt. Und wenn dann Deutschland wieder ein Kriegsdrama macht, ne? Ich freue mich für uns und so weiter. Ne? Ist ja auch ein guter Film. Habt ihr ihn auch gesehen? Alles gut. Aber das war wieder so, wenn wir von Klischees sprechen, was dann umstand ja auch ne, in jedem dritten Satz oder in jede dritte Szene vorkommt, das ist ein typisches Klischee mal wieder gewesen.
So in den 90ern, so 97, 98, 99, also wo denn die Oscars auf ProSieben dann zum ersten Mal wieder so wirklich gezeigt wurden, da hatten die irgendwie noch so eine Wertigkeit. Und die haben sie innerhalb der letzten 20 Jahre seitdem irgendwie verloren. Also diese Wertigkeit, und zugrunde liegen denn wahrscheinlich ihre Entscheidungen, wer was bekommt, wenn man halt ständig sieht, okay, der hat das verdient. Wie oft gab es das Leonardo DiCaprio-Spiel, wie er seinen Oscar hinterher rennt? Nur als Beispiel.
Ja.
Also weißt du, bis ja mal irgendwann ein Film kommt, ja, okay, hier hast du so eine Sache.
Ja. Und bei indischen Awards ist es nochmal viel krasser, ehrlich gesagt, weil also es gibt halt, da gibt's Filmfare, dann gibt's Stardust, dann gibt's die National Awards und dann gibt's noch massig weitere. Und ich habe schon oft genug gehört, dass das dann einfach heißt, okay, du kriegst einen Award, wenn du eingeladen wirst und wenn du einfach die Zeit hast, aufzutreten und auch da hinzugehen. Und das ist dann halt auch, also nicht so ganz ernst nehmen, muss ich ehrlich sagen.
Genau.
Also, von daher, wenn dann irgendjemand sagt, hat den und den Award gewonnen, also sorry, interessiert mich nicht so wirklich.
Ist halt auch nur noch Entertainment, ne? Ist halt auch nur noch.
Ja, genau. Es ist halt eine absolute Show, um das Publikum zu unterhalten.
Ist nett, das ist lustig, aber so viel sagt es nicht.
Gut,
ich aber einfach schon die Awards-Szene. Es hat einfach sehr viel Witz. Es ist so selbstironisch und so herrlich.
Die zeigen es genau so, was wir gerade besprechen.
Genau,
ja,
genau.
So. Ah, ja.
Deswegen,
bin ich dominiert? Warum bin ich hier?
Und vor allem diese kleinen Snippets, also diese kleinen Einspieler, wer denn nominiert wird. Also einmal mit Abhishek Bachchan, der Sohn von Amitabh Bachchan, der denn für was? Doom 5, glaube ich. Ne?
Genau, ja.
Und diesmal keine heißen Mädels, diesmal ist er bla bla bla. Und er ist sogar gar nicht im Film. Und er dann, was? Und dann hier Akshay Kumar, so eine übertriebene Action-Szene, wenn dann die Pistole in seinen in seiner Hose, in der Nähe seines Schrittes und dann bam, bam, bam. Das ist sowas von, also die nehmen sich da auch selbst so schön.
Total.
Charo ja. generell auch in dem.
Ja, sowieso, ne, macht er immer.
Ganzen ja. Film, der hat ja da gar keine Scham. Ne, er ist ein Riesenstar, Megastar, einer der größten der Welt und hat aber, traut sich auch lächerlich zu machen. Ne, und das macht er in dem
super. Film. Super, das ist absolut super. Also, dass jemand so über sich selbst dann auch lachen kann und sich selbst sozusagen damit verarscht. Das ist immer positiv und immer.
Und alleine seine kleinen Einspieler, was seine typische Scharuch-Pose mit den Armen nach oben, ich bin immer für dich da. Und dann kommt so eine Kajol, so ein Kabelverschnitt, auch mit dem Lachen. Und dann die nächste Einblende ist dann. Und ich bin immer noch für dich da. Und fast derselbe Song. Und so war es halt auch in den 90ern. Also es hat dann gut gemacht. Richtig
gut
gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Shahrukh, also das ist halt auch so das Ding, ne? Also wenn der zum Beispiel mal bei der Berlinale war oder sowas, da aber abgeht irgendwie. Also der ist halt auch so ein Star und das wird ja auch so ein bisschen abgekultet in der zweiten Hälfte irgendwie. Dann grüßt er seine Fans an seinem Haus irgendwie, an seinem Geburtstag und sowas. Aber das Schöne ist dann halt auch, wenn er bei der Berlinale ist und irgendwelche Journalisten ihm Fragen stellen, er ist einfach auch so witzig und so, er ist so eloquent, er ist so schlau und einfach so wahnsinnig beeindruckend. Ich glaube, die meisten, die ihn dann da gesehen haben, selbst wenn die Filme nicht gucken oder da überhaupt keinen Zugang zu haben oder so, finde ihn, glaube ich, schon beeindruckend. Also, weil der einfach, einfach so diese Aura hat irgendwie.
Ich habe ihn auch Mick, du kannst gleich, zweimal ja gesehen, damals zur Don 2 Premiere und zur My Name is Khan Premiere, also 2010 und 2012, glaube ich, oder 11. Und er stand mir wirklich gegenüber, ist genauso groß wie ich, also aber der hat eine Aura, der hat eine Präsenz und ist sowas von so nah dran. Also er ist weit davon entfernt, irgendwie 10 Meter Abstand zu halten, sondern wirklich bei den Fans und
gibt allen die Hände immer, und so.
Gibt allen die Hände, auch ne, Kuss hier, Kuss da auch oder eine Umarmung oder sonst was. Es ist so, so krass, was für eine Mentalität oder Einstellung die Stars dort haben. Wo man manchmal bei Hollywood so rüberguckt, so, oh mein Gott, sind die abgehoben. Ne? Und ich mag auch Hollywood-Stars, keine Frage. Ne? Aber da gibt's auch eine Diskrepanz, ne? Was so diesen ganzen Mythos, den Fankult und aber auch die Liebe zu ihren Fans.
Aber das hat halt auch nur, das hat eine Kehrseite, weil im Prinzip ist es halt oft so, wenn du halt versuchst, Interviews mit denen zu machen oder so, sind halt nie pünktlich, ne? Ich weiß nicht, ob bei Don 2 oder so, dass Shahrukh Khan irgendwie 2 Stunden zu spät kam zu der Berlin-Premiere oder so. Ich saß da, es war so kalt, meine Hände sind quasi abgefroren. Ja. Und du wartest dann darauf, dass der da mal auftaucht. Keine Ahnung. Und ich war auch damals bei Umstand die Um tatsächlich in London, das war auch einfach crazy, was da abging. Und dann habe ich das erste Mal in Deepika Padukone gesehen und wow, einfach, also ich meine, das war ihr erster Film, muss man auch mal bedenken hier, ne? Also Doppelrolle
gleich. Merkt man überhaupt nicht, also das direkt rein und wow.
Und guck mal, wie weit sie jetzt gekommen ist, ne?
Ja.
Der Representer da bei den Oscars gewesen. Gerade den Erfolg.
So schön gemacht.
Ja, richtig gut, richtig gut.
Ich richtig, richtig, richtig schön. Und auch, wie sie dann immer Pausen gemacht hat, dass alle lachen können und so.
Ja.
So muss das ein Star machen.
Ja.
Ja, weil wir gerade von der Berlinale geredet haben. Auf dem Bonusdisc ist ja von der Berlinale tatsächlich was bei. Und das habe ich gesehen und ich dachte auch, okay, er kommt da wirklich rein ins Kino, tausende kreischende Mädels da drin und so eine Sachen und trotzdem sagt er auch wirklich ernsthafte Sachen, die auch Gehalt haben und so eine Sachen. Und dann, was du gesagt hast, dass er aber da gleichzeitig auch so eine lustigen Sachen sagt, so, ja, macht euch Spaß, ich gebe jetzt mal einen saufen und dann in 3 Stunden sehen wir uns wieder und so eine Sache. Also, fand ich super. Und dann kommt er ja wirklich danach und man sieht es ja wirklich, dass er sich auch Zeit nimmt. Und, oder dann auch so ein Fotoshooting, wo er dann halt, stell dich mal da hin, mach mal da, dreh mal hier rum und so eine Sache. Hunderte Leute mit Kameras brüllen ihn da an, hey, dreh ich mal hier rum, hey, wir haben dich von hier, guck mal hier, ja. Und so. Und der steht da, ja, okay. Ja, winkt hier, winkt da und so eine Sache. Das sind halt auch die Showbiz-Sachen, die ich wirklich cool fand bei der Disc, dass die halt so eine Sachen einfach mit drauf haben, dass du halt das echte Leben denn auch noch sozusagen denn gleich dazu bekommst. Hat ihn selber und damit aber auch den Film nochmal in ein ganz anderes Licht hingestellt hat, fand ich.
Und du hast auch gemerkt, dass sie da bestimmt, also klar, bei dem Umstand wie Armstrong am Anfang sieht man es ja sehr deutlich, dass da ein alter Film reingeschnitten wurde oder so. Mhm. Aber zum Beispiel bei dem einen ersten Film im Kino dann, da gibt es ja auch einige Szenen, wo dann alte Schauspieler im Prinzip rein retuschiert wurden. Ich finde, die haben das wirklich sehr gut gemacht, an drei Stellen oder so ist das. Mhm. Und ich finde wirklich, für die damalige Zeit war es richtig, richtig gut. Ich weiß nur nicht, ob man das wirklich gemerkt hat eigentlich.
Man sollte es ja nicht merken. Also ich glaube, okay. wenn man nicht weiß, dass die Leute zu dem Zeitpunkt gar nicht das gemacht haben, sondern da tatsächlich von irgendwo reingeschnitten worden sind und so eine Sachen, das ist ja im Prinzip wie DiCaprio in Hollywood, wo er dann sozusagen nochmal gesprengte Ketten spielt. oder so eine Sachen. Also du hast die Rolle von Steve McQueen und kommt dann aber der Kopf von die Kaffee da drauf oder die drehen die Szenen halt nochmal und so eine Sachen, als wenn es das wäre. Ich hatte den Vorteil, dass ich es nicht kenne, dass es mir auch gar nicht erst auffällt, dass das jetzt ein Effekt ist in dem Fall. Sondern.
Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil, weil ich fand es halt schon, also weil man sieht, ist es halt echt so, wow, das haben die gut gemacht.
Ja, wie gesagt, für euch Kenner war das natürlich ganz anders zu wertschätzen als für mich, der jetzt den Film einfach nur sozusagen gesehen hat. Ja. Weil ihr wisst, was ihr da guckt und wer da gerade ist und was er geleistet hat schon. Und dann freut es euch natürlich umso mehr. Aber das sind halt Sachen, die mir wirklich einfach in dem Fall nicht aufgefallen sind. Außer wirklich am Anfang, wo die erste Filmpremiere ist, wo er sich vorstellt, ja, okay, er ist jetzt der Held und kann jetzt mit ihr da loslegen. Also, aber die Sachen im Nachhinein,
okay.
Waren jetzt für mich tatsächlich, wie gesagt, ich kenne halt die Referenz und die Leute nicht. Mhm. So.
Ja, aber nee, ist ja dann wirklich gut, also, es ist halt technisch gut gemacht, so, dass man es halt, das ist halt
absolut,
gar nicht
spürt
in dem Moment.
Nee, überhaupt nicht. Also auch dieser, also ich finde überhaupt in dem Film, wie visuelle Effekte sozusagen benutzt wurden und wann ist echte Sets, wann kommt einfach noch was dazu, wann sind welche Personen noch so drin. Also es ist schon sehr hochwertig. Also da, die müssen sich dahinter niemanden verstecken oder so. Also das ist eine richtig gute, hervorragende Produktion in dem Sinne, dass das, und ich meine, dadurch, dass es ja ums Filmemachen geht, nehmen sie sich ja tatsächlich selbst so ein bisschen Magie aus dem, was sie zeigen, da sie dir ja auch zeigen, wie es gemacht wird. Oh. Und in dem Fall ist es ja dann wieder nur realistisch, dass du es als Zuschauer in dem Moment auch als Effekt siehst, weil du weißt ja auch, ja, okay, das muss ja jetzt auch gerade so aussehen, weil es sind ja halt auch nur Effekte, die sie jetzt im Film gerade da drehen und so. Also das ist halt so eine wunderbare Symbiose aus echt und Fiktion.
Ja. Aber trotzdem nimmt es dem überhaupt nicht die Magie. Also ich meine,
genau.
Das funktioniert echt sehr gut bei dem Film, finde ich. Das
denke ich mal, das liegt auch definitiv mit an der Regisseurin, dass die genau wusste zu jedem Zeitpunkt exakt, wann will sie wo was zeigen. Mhm. Und dadurch, dass sie ja dann, wie gesagt, auch früher Choreografin war, konnte sie natürlich perfekt sagen, okay, du drehst dich in die Richtung, du drehst dich in die Richtung, du springst jetzt schreiend da lang, du fällst hin, solche Sachen. Also mit Sicherheit, die hatte, also man merkt im Film, dass da eine Vision da war und die wirklich bis zum Schluss auch einfach durchgezogen wurde und immer exakt zu jedem Zeitpunkt man wusste, was man da gerade macht.
Ja.
Und das ist das Schöne, also das ist cool, dass du das so erwähnst, weil das fällt mir bei indischen Filmen so generell immer auf. Na klar, steht da auch ein System dahinter, da steht so eine Industrie dahinter, genauso wie in Hollywood. Was mir bei Hollywood mittlerweile so ein bisschen fehlt, außer bei ausgewählten Projekten, dass immer jemand irgendwie drüber guckt, so ein Riesenproduzent oder wer auch immer oder Marvel oder wie auch immer, wo ein Regisseur nicht seine 100%ige Vision da auf die Leinwand zaubern kann. Das finde ich immer ein bisschen schade. Und bei Om Shanti Om sieht man das zum Beispiel. Und es gibt auch andere indische Filme, weil es da, glaube ich, gar nicht so viel, also es gibt viele Companies und viele Produzenten, keine Frage, aber die Inder, ich würde jetzt einfach mal sagen, die scheißen so ein bisschen drauf, die Filmemacher, und ziehen einfach das durch, sozusagen mit Charme, mit auch, dass es vielleicht mal albern wirkt, ne? Auch manche Action-Szenen, also Patan haben wir dieses Jahr jetzt gesehen, und nicht alles sieht komplett sauber und rund aus, aber das ist
es muss nicht perfekt total sein. Egal.
Genau, es muss nicht perfekt sein, wie jetzt zum Beispiel in Mission Impossible. Mission Impossible kann auch nur so gut aussehen, weil Tom Cruise das Ding einfach macht, weil Tom Cruise mehr oder minder alles entscheidet, ne? Dafür hat er sich ja von Hollywood in dem Sinne so ein bisschen von dem System auch getrennt, hat natürlich auch noch andere Geschichten, aber das fällt mir bei indischen Filmen halt immer auf, dass sie so ein bisschen, okay, wir haben eine Idee, wir haben eine Vision, und dann geht man zum Beispiel, ja, fragt man Yash Raj, beziehungsweise Aditya Chopra, und Yash Raj Films ist ja die das Produktionshaus, oder Red Chilis Entertainment ist von Shah Rukh, oder Dharma Production ist von Karan Johar. Und die sagen...
Oder heute Netflix.
Oder heute Netflix, und die sagen, jo, macht einfach mal. Und dann kommt da so ein Film raus wie Om Shanti Om, wo sogar auch eine Frau, ne, Farah Khan, und das ist auch nicht alltäglich, möchte ich sagen.
In einfach Indien sehr häufig, finde ich.
Ihre Vision einfach auf die Leinwand zaubern kann. Und da ist kein Shot irgendwie zu viel oder zu wenig. Ja, der geht 3 Stunden. Manche Filme gehen auch 4 Stunden, aber dann ist es so, dann braucht es die Story so. Manche natürlich auch nicht. Klar, es gibt immer Ausnahmen, ob nun da und da und verschiedene Gefälle, aber das finde ich so schön. Das fehlt manchmal Hollywood heutzutage so ein bisschen. Diese ja, dass die Regisseure machen dürfen.
Es ist, glaube ich, nicht immer so der Fall, aber generell finde ich schon, es wird schon eher, man lässt machen, ja, eher vielleicht.
Ja, also, man muss schon so ein Kaliber wie James Cameron sein, dass man über den Produzenten steht und sagt, komm, wir machen das jetzt so oder gar nicht. So ist es in Hollywood, aber jeder junge Regisseur in Hollywood sagen, der wird so dermaßen unter die Fittiche genommen, dass die wirklich teilweise richtig Probleme haben, überhaupt irgendwas Brauchbares fertigzustellen. Und wenn, dann kommt dann aus der Hinterhand wieder irgendein Produzent, macht alles ganz anders, und der Regisseur ist aber dann im Endeffekt dran schuld und wird niedergemacht und hat dann halt keine Chance mehr, jeweils wieder Fuß zu fassen und so Sachen. Also das, ja, das ist halt so eine Sache. Deswegen muss man dann, wenn man dann mal so einen Film sieht, der wirklich einen eine fertige, vom Regisseur genau so gewollte Fassung präsentiert, einfach wertschätzen.
Ja, und ich finde gerade auch bei Farah Khan merkt man zum Beispiel auch gerade, dass sie liebt halt dieses 70er-Jahre-Kino total. Und das merkst du in der ersten Hälfte echt so, da ist so viel Liebe zum Detail drin. Und ich glaube, da wird auch keine völlig überflüssige Szene geschnitten oder sowas. Das gehört da einfach rein. Und ja, ich habe das jetzt auch schon öfter gehört, dass wirklich Leute auch wirklich eigenes Geld da reinstecken oder so, wenn die irgendeinen Film machen oder so. Da doch einfach die Leidenschaft fürs Kino ist in Indien schon noch mal auf einem anderen Level.
Und
es wird auch sehr emotional entschieden manchmal, glaube ich. Ja,
klar. Und das sieht man ja gerade auch in der Netflix-Doku, die Romantics, kann ich auch nur empfehlen. Da geht es um das Yash Raj Studio und vor allem Yash Chopra und dann den Sohnemann Aditya Chopra. Und was ich noch sagen wollte, Bollywood oder die indische Filmindustrie, die machen so einen Film wie Om Shanti Om oder wie RRR oder Kabhi Khushi Kabhi Gham mit weniger als der Hälfte des Budgets, was quasi ein Hollywood-Film hat.
Ja,
also ein Hollywood-Film hier, der letzte Marvel-Film, keine Ahnung, wie viel er gekostet hat, 200, 250 Millionen. Da muss man noch Marketing dazu mit einberechnen, genauso viel. Und dann sind wir irgendwann bei 500 Millionen und dann ein Om Shanti Om oder ein RRR, der in dem Sinne sogar wertiger und besser aussieht, auch wenn da auch nicht alles, wie gesagt, zu 100% gut und sauber aussieht, aber der wurde quasi nur mit 50 Millionen gedreht, wie damals.
Und wenn man mal die Tiger in AAA mit Umstand die vergleicht. Da ist jetzt heute geht alles eigentlich.
Heute
also ich glaube, da müssen wir uns auch was gefasst machen, wirklich, tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren. Da wird jetzt ordentlich was kommen, glaube ich. Die Technik ist da.
Ja. Ja, und die Technik war schon vor 20 Jahren da, nur wer sie benutzt.
Ja, aber heute ist es echt nochmal auf einem, wow, also Triple A ist nochmal echt ein anderes Level an. Da, klar, du hast immer noch die Sets, die gebaut werden, du hast immer noch sehr viel Liebe zum Detail und das alles, aber jetzt hast du halt auch noch das CGI, das einfach auch schon echt wahnsinnig gut aussieht
mittlerweile. Und was ich auch noch schön finde, ist, weil wir ja schon jetzt auch James Cameron in dem Podcast erwähnt haben oder auch so Steven Spielberg, dass speziell ja genau die beiden, ja, die eigentlich für solche Filme standen oder immer noch stehen, wie die Inder sie machen, natürlich ne, mit ganz anderen nicht mit einer ganz anderen Machart, aber mit ganz anderen Themen, ne? Spielberg mit Dinosaurier oder sonst was, James Cameron mit Avatar, aber so ihre jeweiligen Visionen. Und genau die zwei sind es, die sogar ein RRR oder die auf das indische, die auf die indische Industrie gucken und sagen, ey, eure Filme sind echt cool. Also eure Filme sind echt super. So muss Film sein. Ob nun vom Schauspiel, vom ne, ganzen Aufwand, bisschen Theater hier, bisschen Musik da, Emotionalität dort, immer ein Kern, immer eine Vision. Dieses Gespräch, was zum Beispiel hier der Regisseur von RRR hat, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also der Rajamouli hat der mit James Cameron ein Gespräch gehabt. Hast du es auch gesehen, Mick?
Nee. No, nee, ich habe nur darüber gelesen und auch von und auch sowohl Spielberg als James Cameron das auch hoch gelobt haben alles. Also das, aber gesehen dazu habe ich nichts. Mhm,
genau. Mhm. Und das finde ich halt auch so schön, dass die Filmemacher aus Hollywood sozusagen auf die Inder schauen und sagen, ey, ihr macht schon verdammt gute Arbeit. Richtig, richtig geil.
Ganz, ganz, ganz viele Bekannte. Das sind ja nicht nur die beiden. Also ganz viele aus der Industrie haben das wirklich sehr gelobt, was da jetzt gekommen ist. Mir ist nochmal wichtig irgendwie, wir haben ja jetzt auch, dass die beiden Frauen da auf der Bühne aufstanden und auch gewonnen haben. Und Munit Munga ist halt eher eine zum Beispiel, die jetzt eher so Independent-Filme macht und so. Und da haben wir jetzt zum Beispiel nächsten Monat, das wollte ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen, im April kommt noch eine neue Serie bei Amazon Prime. Da geht es auch um Filme. Also es ist halt so, ich glaube, dann geht es mehr so um die 50er Jahre oder sowas. Jubilee heißt sie und das ist von Vikram Aditya Motwane. Also bin ich jetzt auch schon sehr gespannt drauf, den mag ich sehr gerne. Und also, mal schauen, was da noch kommt. Das ist nochmal eine andere Ära, sag ich mal.
Auf jeden Fall.
Und dann wollen wir mal schauen. Ja, jetzt Frage zum Schluss immer eigentlich. Würdest du dir noch, also jetzt hast du umscheinend die Umlage verpasst, würdest du dir in Zukunft vielleicht mehr indische Filme anschauen oder vielleicht nochmal, eventuell nochmal für eine weitere Folge, falls Dennis da einen Film hat, der perfekt passen würde?
Ja, also definitiv. Definitiv ja. ich sitze ja direkt, an der Quelle. Ich sage ihm hier, komm, bring mir mal rüber und dann soll er mal gucken, dass er was Passendes findet. Aber zum Beispiel, wir waren ja sogar zusammen damals zu My Name is Khan im Kino.
Ja.
Da sind wir auch zusammen noch zum Potsdamer Platz gefahren, weil er ja da kurz lief und haben den da tatsächlich auch noch geguckt. Und das war ja halt zu der Zeit, wo ich auch ein paar mehr davon gekauft habe. Und ich habe ja auch diesen. Denn hier DDLJ und Kutkutotahe, also diese typischen Klassiker, die habe ich auch im Schrank zu stehen.
Also alle Karan Johar-Filme.
Sozusagen.
Okay.
Aber jetzt könnte man natürlich so, was sich jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren noch so verändert hat, angesammelt hat, ja klar, wir können ja dann jetzt nochmal gucken. Vielleicht ist nur so eine Spekulation. Vielleicht falls Dennis jetzt die Materialien, die Filme dazu hat oder so eine Sachen, könnte man ja sich für die nächsten Monate immer mal so gucken, man nimmt jetzt tatsächlich diese Klassiker, die in Om Shanti Om nochmal Referenz hatten und guckt dann nochmal, vielleicht zum Ende des Jahres nochmal Om Shanti Om und guckt mal, was man bis dahin geschafft hat, was man denn kennt oder so eine Sache.
Ich glaube, wir haben noch ganz viele andere auf der Liste, ne Dennis?
Ja. Du hattest mich ja gefragt, ob ich Ideen habe und wenn ja, wie viele. Und dann habe ich einfach mal eine Liste gemacht, so was mir so spontan einfällt und auch welche Filme speziell. Und wie gesagt, Om Shanti Om war dabei. Mhm. Und das jetzt als erste Podcast-Folge in dem Sinne, also von uns jetzt so, hat das ganz gut gepasst. Mhm. Aber die Idee ist trotzdem cool.
Sehr gut. Ja. Eine Sache wollte ich gerade noch erwähnen. Ah ja, genau, wo ihr My Name is Khan erwähnt habt. Das ist ja interessanterweise einer von dieser Filme, die von Hollywood mitproduziert wurden. Aber die Hollywood-Studios haben sich in Indien ein bisschen die Zähne ausgebissen auch. Und viele sind pleite gegangen. Die haben ja so eine Phase gehabt, in der einige das versucht haben, in irgendwelche indischen Projekte irgendwie zu investieren, aber die hatten echt keinen guten Riecher. Das ist echt ganz, ganz, ganz viel gefloppt.
Ja.
Das ist spannend.
Wurde ja auch in der Doku aber erwähnt, ne? In The Romantics.
Ja, aber ich glaube, wie es dann ausgegangen ist, nicht so wirklich, ne?
Nee, dass die Amerikaner aber gekommen sind und alle quasi amerikanisieren wollten und das dann aber einen Aditya Chopra zum Beispiel, der Kopf von dem größten Studio sozusagen in Indien, gesagt hat, nee, Leute, so funktioniert es einfach nicht, so geht's nicht. Wir müssen hier standhalten, wir müssen hier eine Grenze ziehen, weil sonst ist das nicht so cool.
Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir eigentlich auch gut Fortsetzung folgt sagen, würde ich sagen.
Ja, klar, warum nicht? Also ihr habt ja dann wahrscheinlich auch andere Gäste in den nächsten Wochen, Monaten und dann.
Dann schauen wir mal, worauf wir denn Bock haben und was so gut passt. Und also ich würde noch gerne sehr viel mehr Folgen machen. Also ich finde, das war jetzt auch schon ordentlich lang. Ich weiß nicht, wird vielleicht ein bisschen was schneiden, aber ja. Ach
komm, es gibt Podcasts, die gehen 3-4 Stunden. Ja. Also. Genau. Es ist ja nur werksgetreu. Die ganze Vision.
Wohl wahr. Aber das ist auch so ein Ding, weißt du, mir wird dann immer gesagt, indische Filme sind nur so lang, können wir was anderes gucken oder whatever. Aber ich denke mir auch, erstens kann man die Filme ja auch irgendwie bis zur Intermission gucken und am nächsten Tag guckt man weiter.
Genau.
Dann kenne ich so viele Leute, die an einem Wochenende eine Serie durchbingen. Also kommt mir nicht so.
Oder YouTube oder YouTube und noch ein YouTube und noch ein YouTube-Video. Ja, das ist das engste Umfeld, ist genauso drauf. Genau.
Ja, genau. Also, ich freue mich drauf auf ein Wiedersehen und vielen, vielen Dank. Das hat echt viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Auf ja, klar. Fall. Also, ich fand's ganz, ganz toll. Danke für die Einladung nochmal. Und ich bin ein bisschen angefixt, wa? Also, ich könnte dann irgendwann nochmal wiederkommen.
Ich hatte auch ganz, ganz viel Spaß. Ich würde mich freuen, nochmal in dieser Konstellation, der Runde zusammenzukommen, über den nächsten Film zu sprechen oder über irgendein anderes Thema, wie auch immer. Aber hat mir ganz großen Spaß gemacht und zum Glück ist es gut ausgegangen. Und also, wie gesagt, da war nur noch ein kleines Restrisiko, aber ich wusste schon, warum ich meinen Cousin gefragt habe.
Dann vielen Dank.
Ja. Danke euch.
Alles klar. Danke euch auch. Macht's gut.
Tschüss.